Hallo und grüß Gott zur Sendung Grundkurs des Glaubens hier bei Radio Horeb. Ich bin Andreas Martin, liebe Zuhörer, schön, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Wie geht Hoffnung? Das ist heute unser Thema und wir sprechen mit Herrn Pfarrer Fritz May aus Langenfeld und den Schülerinnen und Schülern, den Schülerinnen der Theresien-Realschule in Hilden. Aber zunächst, was ist Hoffnung? Liebe Zuhörer, wie oft haben wir schon gesagt, das ist ein hoffnungsloser Fall. Ich habe keine Hoffnung mehr. Das ist völlig hoffnungslos. Oder ich habe eine große Hoffnung oder vielleicht sogar, ich glaube, sie ist in guter Hoffnung. Aber was ist Hoffnung ganz genau? Heute geht's darum in unserer Sendung Grundkurs des Glaubens und ich darf ganz herzlich Herrn Pfarrer Fritz May begrüßen. Hallo.
Ja, hallo.
Herr Pfarrer Fritz May, Hoffnung. Was ist Hoffnung?
Ja, da gehen wir gleich mal in die Runde. Wir haben uns nämlich damit beschäftigt in unserer Runde. Unsere Leonie und die Kathi und die Nadine und die Laura. Und da wollen wir wirklich heute mal in Austausch gehen und darüber sprechen. Und will einer von euch anfangen? Denn die Frage, die dahinter steckt, für mich ist das, fängt Hoffnung ganz, ganz, ganz spät an. Denn das, wie Sie das eben gesagt haben von der Einleitung, eben da kann man ja nur hoffen oder so, oder dieses mit Gott, da kann man aufs ewige Leben hoffen. Das ist gar keine Hoffnung, sondern das ist nur ein Spruch. Hoffnung ist eigentlich etwas, was so wichtig ist, dass wir uns dessen heute, dass ich mich freue, dass wir uns heute bewusst machen dürfen, was das bedeutet. Ich möchte nämlich umgekehrt anfangen. Was ist denn das Gegenteil von Hoffnung? Das Gegenteil von Hoffnung ist ja die Verzweiflung. Und was ist Verzweiflung? Verzweiflung ist eben das Überzeugtsein, dass ich nicht liebenswert bin, dass ich nichts bin, dass ich nur eine Nummer bin, dass ich nichts bedeute, dass mich keiner mag, dass ich mit mir nicht zufrieden bin über alle Maßen. Dass es einfach alles nur negativ und einfach alles nur blah ist. Und das ist genau der Punkt, wo wir ansetzen müssen. Nämlich, das ist die Angst, eben nicht geliebt zu sein. Das ist das Gegenteil von Hoffnung. Und jetzt können wir uns nämlich wirklich überlegen, was nämlich die Hoffnung ist. Also, das Gegenteil von dem Überzeugtsein, nicht geliebt zu sein, ist also das Überzeugtsein, geliebt zu sein. Die Gewissheit, das Überzeugtsein und nicht, ach ja, wollen wir mal hoffen, dass Gott uns liebt. Nein, das kann ich nicht hören, sondern wirklich in meinem Herzen überzeugt sein, ich bin liebenswert. Was meinen Sie, wie oft ich das meine Mädels frage? Nein, dass wir wirklich das so häufig besprechen, dass das wirklich jeder Mensch und jedes Herz, jedes Kind, jeder Jugendliche, jeder Erwachsene, jede Mama, jeder Papa, jeder Oma und Opa, dass das wirklich jeder im Blut hat, ich habe die Gewissheit, ich bin geliebt. Und da fängt für mich Hoffnung erst an. Und genau da ist auch die Schwierigkeit unserer Zeit. Dieses, wo fühle ich mich nicht geliebt, ich meine, ich bin nicht geliebt. Es gibt ja auch so wie so Teufelskreisläufe, wo ich meine, ich bin nicht schön, also bin ich mir nicht geliebt, also ziehe ich mich auch zurück, dann ziehe ich mich mehr zurück und dann distanziere ich mich von den Menschen. Und dann zeigt sich dann wieder, dass die Menschen sich scheinbar zurückziehen und ich werde bestätigt darin, dass ich dann tatsächlich nicht liebenswert bin und schon geht's wieder eine Stufe mehr in den Keller. Schweinerei. Dann kriege ich einen Rappel. Dass wir das alles wissen. Ne? Und es gibt ja auch gerade bei gruppendynamischen Prozessen, gerade auch bei uns in der Schule, also nicht gerade bei uns, sondern halt in der Schule, ne? Das ist ja überall in diesen, wenn man Gruppen hat, dass sich dann immer so ein Leithammel und ein Sündenbock findet. Ne? Einer ist so ein Sprecher und einer ist der Prügelknabe. Ne? Das sind so diese ganz klassischen gruppendynamischen Situationen, die immer entstehen. Und dass man sich nicht in eine Rolle zwingen lässt, sondern dass ich eben ich bin, aber nicht, weil die anderen das sagen, sondern weil das in meinem Herzen ist. Ja, und das möchte ich gerne als Anfangsimpuls wirklich in die Herzen legen, nicht in den Raum stellen, sondern in die Herzen legen. Und alle, die auch jetzt zuhören, meine Lieben zu Hause, dass sie wirklich sich dessen mal bewusst machen. Und ich sitze hier mit vieren. Und mit Sechsen und unserem Großen, nämlich dem Herrn Martin in Balderschwang, da sitzen wir hier mit Sechsen zusammen, dass wir nämlich dann wirklich uns da austauschen und uns stärken, dass wir uns zusprechen, dass wir liebenswert sind. Na, und da würde ich gerne heute einen Austausch haben, ja, dass wir da offen sind füreinander. Dass ich sagen kann, wir sechs, die wir hier zusammen sind, dass wir sagen können aus ganzem Herzen, jeder von euch, der jetzt zuhört, sagen wir haben dich gern. Du bist geliebt. Und wir würden am liebsten zu jedem nach Hause kommen und einmal schütteln und einmal knuffeln und sagen, glaubst du es endlich? Ne? Soweit meine Einleitung.
Mhm. Ja, Herr Pfarrer May, aber wenn es doch wirklich heißt, es ist hoffnungslos und die Leute sind alle so bis am Hals in so einem Sumpf drin, wie können wir denen da helfen? Habt ihr da eine Idee?
Also wir waren vor 2 Tagen waren wir bei so einer, also 3 Leute, die hier sitzen, wir waren zusammen mit der Firma bei so einer Drogenhilfe, also Seelsorger für Drogenleute, und die, also bei den meisten Drogensüchtigen, die da waren, bei denen ist halt was Schlechtes passiert und die waren wahrscheinlich nicht davon überzeugt, dass sie geliebt sind und hatten keine Hoffnung und haben dann dadurch halt Drogen genommen. Und das hilft ihnen wahrscheinlich auch, dass sie zu dieser Seelsorge gehen. Also da können die sich Hilfe holen.
Na, und das ist einfach so, diese Situation, das ist so ein Bilderbuchbeispiel, ne, was die Laura gebracht hat mit den Drogenabhängigen. Dann überlegt man, wie man mit ihnen umgeht. Und für mich ist so wichtig, dass es gar nicht erst dazu kommt. Und ich habe das mit einer anderen Klasse, nicht mit unserer Truppe, sondern mit einer anderen Klasse mal besprochen und wie die gesprochen haben, wie offen die auch waren, was die für Nöte haben. Und dann kamen wir auch an den Punkt, dass in dem Herzen eine Traurigkeit ist. Das heißt im Lateinischen Arcadia, eine Traurigkeit der Welt, die Wurzel der Hoffnung. Denn wenn in meinem Herzen, wenn ich praktisch da, wo ich zu Hause bin, es nicht schön ist, es ist dunkel, es ist kalt, es ist müffelig oder stinkig, dann ist doch klar, dass ich gar nicht da in das Haus gehen will. Und wenn meine Herzenskammer so aussieht, ja, dann halte ich es doch gar nicht bei mir aus. Aber dieses Nicht-Aushalten muss doch auch irgendwann mal zu Ende sein. Und das ist auch wirklich eine Hilfe, die ich wirklich geben möchte. Nämlich, wie war das nochmal mit der Seelenlandschaft und den Steinen? Kriegen wir das noch hin? Wie war das nochmal? Denn da kriege ich wirklich den Pack an, wie das nämlich geht, aus der Hoffnungslosigkeit rauf. Willst du erklären?
Also am besten das rauslassen,
genau.
Aus dem Herzen und das dann irgendwie jetzt Freunden, der Familie oder sowas erzählen, was wirklich einen stört. Und dann kann man auch erst so anfangen, dass das wieder gut wird im Herzen.
Genau. Wie war das nochmal mit der Landschaft, mit den Bäumen und den Quellen und dem Wasser, was ich immer so gerne erzähle?
Aha.
Fällt dir ein?
Ja.
Ja.
Und zwar, die Bäume zum Beispiel, die haben die Wurzeln ja unter der Erde und darüber saugen sie das Wasser auf, damit sie aufblühen können.
Mhm.
Und wenn jetzt aber ein Stein, also im übertragenen Sinne ein Problem, diese Wurzel blockiert, sodass kein Wasser aufgenommen werden kann, dann kann auch der ganze Baum nicht blühen.
Genau, das ist es. Ne, und jeder Baum, ja, jede Pflanze steht für eine Beziehung in meinem Leben, ein Mensch. Das kann sogar ich selber auch sein, das kann auch Gott sein. Und wenn etwas Negatives, etwas Trauriges geschieht, heißt das praktisch, in dieser Quelle ist der Stein. Und dann fließt nicht mehr dieses Wasser. Und dieses Wasser heißt, ich will gut. Diese Entschlossenheit zum Guten. Und dann werden diese Menschen so gebremst, das heißt praktisch, die haben gar keine Kraft mehr, gut sein zu wollen, weil die so viel Negatives erfahren mussten, was nicht immer von außen kommen muss. Auch wichtig, was nicht immer die anderen schuld sind. Aber dass dann aber die Beziehung zu allen anderen Menschen darunter leidet. So, und ich muss also quasi an die Quelle dran, die in meinem Herzen ist, an die Steine dran, die mich beschäftigen. Ne, an die Schubladen, wo ich die Menschen einsortiert habe, so vom Blödmann und dann und die ganzen Schimpfworte, ne, von den Menschen oder mich selber auch. Nee, ich bin doch nicht schön, es kann doch nicht sein. Ne, dass ich dann diese Situation anpacke, aus meiner Schublade rausnehme, ist wirklich, so glibberig das auch sein mag und so müffelig es auch duften mag, das muss raus aus meinem Herzen und es muss hinein in die Gottessonne hinein. Ne, dass ich wirklich in dieses Gottessonne alles hineinwerfe, was mich beschäftigt, um es da zu verglühen. Dass es aufgelöst wird durch die Liebe selbst. Durch die Liebe selbst. Nein, und das ist wirklich ein so konkreter Pack an, dass wir sagen können, ja, wir können wirklich jedem den Rat geben, dass was inwendig in meinem Herzen ist, dass ich das sehe und dass ich das rausbringe. Genau, was du gesagt hast, Laura.
Aber wie geht denn das ganz konkret, Hoffnung? Hoffnung, ja, Hoffnung zu haben, ist das eine Zuversicht auf irgendwas oder vielleicht sogar eine Freude? Keine Hoffnung zu haben, ist, wie wir bereits gehört haben, auch das andere, was es natürlich auch gibt. Aber das Wort Liebe, das hängt doch irgendwo mit dazwischen.
Ja, vor allem die Angst, nicht geliebt zu werden, das ist die größte Verzweiflung, die man haben kann, die größte Hoffnungslosigkeit. Und dabei hat eigentlich kein Mensch es verdient, diese Verzweiflung zu haben, weil jeder Mensch verdient es, zu wissen, geliebt zu werden, weil jeder Mensch geliebt wird. Und ich sage immer, wie viele Wolken auch im Himmel sind, wie viele Regenwolken, man muss einfach offen sein und die Wolken ziehen vorbei und hinter jeden Wolken ist blauer Himmel.
Ja, wunderschön.
Und die Sonne.
Genau. Das habe ich mal erfahren. Das war so schön mit dem Flugzeug, ein Start bei Regen. Und dann sind wir mit dem Flugzeug durch diese Wasserwolken, ist ja immer Wasser, also durch die Wolken durch. Und durch die Regenwolken durch. Und als wir oben durch waren, dann waren diese Regenwolken so weich wie Watte. Voll schönes Bild, voll schöne Erfahrung.
Also ich habe da mal im Internet gestöbert und einen Wikipedia-Auszug gefunden über Hoffnung. Bisschen kompliziert, aber ganz interessant. Hoffnung ist eine zuversichtliche, innerliche Gewissheit. So, das war mal so ein erster Teil. Da ist doch echt was dran. Da steckt doch eigentlich unser ganzer Glauben drin in diesem Satz, oder? Hoffnung ist eine zuversichtliche, innerliche Gewissheit.
Toll. Toll. Ne? Ist genau das, was wir auch lernen. Ne? Dass wirklich Hoffnung diese Zuversicht ist, das Innerliche ist, ne? Die Gewissheit ist, genau.
Genau, die Gewissheit, geliebt zu werden. Mhm. Das ist die Hoffnung.
Und es gibt aber Zeichen, wenn wir dann noch einen Schritt weitergehen dürfen, es gibt Zeichen, wie sich nämlich die Hoffnungslosigkeit nach außen zeigt. Es gibt Zeichen dafür und die finden wir beim Thomas von Aquin, haben wir besprochen, nämlich das Umgekehrte von Hoffnung, diese Verzweiflung, was da für ein Herz hintersteckt, nämlich, dann sagt er, diese schweifende Unruhe des Geistes. Das heißt, weil ich ja in meinem Herzen eben diese Unruhe habe, diese Traurigkeit habe, bin ich ja in der Unruhe. Und das zeigt sich an Begriffen, die er geprägt hat, nämlich die Geschwätzigkeit und Neugier. Ne, dieses, ich halte das nicht mehr bei mir aus, ich muss gucken, was der andere macht. Was macht er denn? Hast du das gesehen? Hast du gesehen? Boah, dir! Dann die innere Unruhe. Du hältst es keine 3 Sekunden auf deinem Stuhl aus. Ne, du musst immer irgendwas tun. Oder dann, was ganz wesentlich ist, die Unbeständigkeit des Wollens und des Seins. Das heißt, dass ich vieles anfange und nicht fertig mache. Und dann nochmal 4 weitere Begriffe. Einmal die Stumpfsinnigkeit, der Kleinmut, die Aufgebrachtheit und die gewollte Bosheit. Also dieses sich empören. Das Empören. Warum ist das nicht? Da wird rumgetottert. Das heißt nicht, wer sich aufregt, grundsätzlich hat keine Hoffnung. Aber dass man da darauf mal schauen können, dass nämlich wer sich aufregt und fragen und wirklich zurückfragen könnten, weißt du, dass du geliebt bist? Und ich glaube, wenn der das weiß, dann wird es wohl einen anderen Grund sein, warum er sich aufregt. Na, wie ist das bei euch, wenn ihr so am Nachmittag zusammen seid? Wie ist das Sprechen miteinander? Wie ist das dieses Verhalten miteinander? Wie ist das so am Nachmittag? So am Tag, am Vormittag kriege ich ja schon ein bisschen mit.
Also bei Katharina und mir ist das so, wir sind jetzt, wir kennen uns jetzt 16 Jahre, also seit unserer Geburt. Und in der Schule reden wir halt, auch wenn wir uns immer, eigentlich immer sehen, im Unterricht gibt es trotzdem immer noch was zu reden. Wenn wir uns nachmittags treffen, es ist dasselbe nochmal zu bereden. Es gab noch nie was, dass wir nichts zu bereden hatten. Immer.
Ja, so, es fängt morgens immer schon an, als wenn wir uns dann sehen, weil wir wohnen ja auch auf einer Straße und dann direkt wirklich, wir haben direkt irgendein Thema, worüber wir reden können. Und das ist auch eigentlich so, es gibt nie irgendwie so das Gefühl, dass man nicht irgendwas sagen könnte. Also, dass man was verschweigen müsste oder nicht ehrlich sein kann. Toll. Das ist immer so total offen und herzlich und man freut sich eigentlich auch darüber. Da fängt morgens der Tag schon immer so gut an.
Also ich glaube auch, wenn man mit guten Freunden redet, mit wirklich guten Freundinnen, denkt man auch gar nicht drüber nach, was man redet, weil es egal ist, was man erzählt.
Mhm. Weil man weiß, dass die einen lieben.
Genau.
Toll.
Es gibt natürlich auch die Momente, wo man dann nebeneinander den ganzen Tag, ist abends 6 Uhr, man ist den ganzen Tag zusammen und dann kommt irgendwas und man ist schon so bitte nerv mich jetzt gerade nicht. Die Momente gibt es immer an einem Tag. Das ist auch völlig okay, das mal zu sagen, weil es ist klar, dass man nicht immer gerade mal einen Moment für sich, also dass man einen Moment für sich haben will, das braucht man auch mal.
Aber es ist immer noch klar, also dass einer da nicht direkt böse ist oder das falsch versteht, weil es gibt ja viele Menschen, die dann direkt denken, oh Gott, was habe ich habe ich irgendwas Schlimmes gemacht oder warum ist die jetzt auf einmal so sauer oder irgendwie so komisch zu mir? Aber das ist dann immer so, man weiß dann, okay, der braucht mal kurz seine Ruhe und dann danach kann man eigentlich auch wieder normal weiterreden.
Das ist die Gewissheit, geliebt zu werden.
Toll. Bei euch?
Ja. ich habe auch eine beste Freundin, die Laurin. Und eigentlich, also ich kann auch mit ihr über alles reden und wir reden auch die ganze Zeit. Also wir telefonieren direkt, wenn wir es gerade nicht sehen und reden über alles, aber wir können auch so schweigen mal. Wir sitzen einfach nebeneinander und sagen nichts, aber es ist auch nicht komisch.
Toll. Toll. Das habe ich auch selten. Aber das genieße ich auch, wenn man wirklich mal zusammen ist. Und wenn man dann, wenn da auf einmal ein Schweigen ist am Tisch, so wie jetzt, wir könnten das auch machen, aber wir müssen ja, weil ja sonst Stille, dann sagt der Computer nachher, 6 Sekunden Stille und dann bringt er das Notfallprogramm auf Radio. Aber das könnten wir auch, dass wir mal sitzen, mal nachdenken, mal reinhorchen, mal Stille halten. Und es ist oft so, dass es dann als unangenehm empfunden wird bei den Menschen, wenn man zusammensitzt und keiner sagt was. Das liegt aber nicht daran, weil keiner was sagt, sondern mir ist wichtig, dieses, ich spüre eigentlich, wie es dem anderen geht, auch wenn ich meine, ich würde das nicht spüren. Beispiel. Wir haben heute zum Beispiel in einer anderen Schule, haben wir gerade darüber noch gesprochen, nochmal wiederholt, wie kann ich mit dir sprechen, das habe ich mit euch auch gemacht, wie kann ich mit dir sprechen, ohne dass ich mit dir spreche? Ne? Wisst ihr noch? Und dann meinen wir doch, wir können mit Zeichen sprechen, ne? Ich kann über die Augen mit dir sprechen, ich kann mit Zeichen Sprache sprechen, ich kann über Berührungen mit dir sprechen. Aber es gibt ja noch eine andere Art und Weise, nämlich das mit dem Herzen sprechen, ne? Dieses von Herz zu Herz. Und da war mir heute nochmal ganz, ganz wichtig, das nochmal rüberzubringen, weil folgender Gedanke, dass du siehst jetzt deine Freundin, ihr zwei zum Beispiel, ihr seht euch einander morgens, ne, wenn ihr zum Bus geht und dann ist für dich direkt klar, wenn du die Nadine siehst, dann weißt du, wie es ihr geht. Ne? Dann sagst du, das sehe ich doch direkt. Das liegt aber jetzt nicht an der Schminke oder an der Haarfarbe. Ne? Und es liegt auch nicht an den runtergezogenen Mundwinkeln, auch nicht, sondern, und das ist mir so wichtig, weil du ihr Herz spürst und weil du ihr Herz spürst, Nadine, ja, kriegst du mit, wie es ihr geht. Und um den Punkt geht es mir. Wir spüren, wie es einander geht, aber wissen nicht, dass das diese Wirklichkeit des inneren Wahrnehmens ist. Ne? Oder wenn Leute mir in die Augen gucken und sagen, ach, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das kann ich nicht in den Augen lesen. Also ich kann das nicht in den Augen lesen, ne? Sondern dass ich das mit meinem Herzen, einfach mit meiner, so wie ich bin, eben wahrnehme, ja, dass ich spüre, dass ich eben spüre, wie es mir geht und das quasi durch Fragen oder so es dann einfach wirklich rauskriege, ob das stimmt, ob das jetzt nur mein Empfinden ist oder ob das wirklich die Situation deines Herzens ist, was ich gerade spüre. Ne? Merkt ihr, was ich meine? Ne, dass wir wirklich so von diesem Inneren, das, was der Herr Martin da gesagt hat, der zweite Punkt, ne? Dieses Innere, dass das wirklich so real ist, viel realer, als wir im Alltag damit umgehen. Ne? Wenn einer sagt, du siehst aber schlecht aus. Ne? Was ist es denn in Wirklichkeit? Da mache ich immer meine Witzchen drüber. Kleine Therese, ne? Therese von Lisieux, die am selben Tag kam die Treppe runter und da sagt eine Schwester, Sie sehen aber schlecht aus, Sie müssten sich dann mal erholen. Und dann geht die weiter in die Küche und dann sagt die andere, Schwester, Sie sehen aber heute gut aus. An einem und demselben Tag, in derselben Situation, wo dann eine Schwester positiv, eine Schwester negativ, hat Schwester Theresa gesagt, sagt er, das soll mir jetzt alles mal egal sein, was die Leute über mich sagen. Nein, dass es wirklich in mein Herz geht, dass ich da spüre, wie es mir geht und dadurch spüre, wie es dem anderen geht.
Ja, danke schön, liebe Zuhörer. Wie geht für Sie Hoffnung? Diese Frage möchte ich ganz gerne mal an Sie weiterleiten, wenn Sie mitsprechen wollen. Wie geht Hoffnung? Dieser Frage gehen wir heute nach in der Sendung Grundkurs des Glaubens hier bei Radio Horeb. Sie hören die Sendung Grundkurs des Glaubens hier bei Radio Horeb, heute mit dem Thema Wie geht Hoffnung? Ich lade Sie ein, liebe Zuhörer, sprechen Sie mit. Wie geht denn für Sie Hoffnung? Wir sind verbunden mit Herrn Pfarrer Fritz May und den Jugendlichen aus der Theresienrealschule in Hilden. Und einen ersten Hörer hat mich erreicht. Es ist Herr Schiel aus Mainz. Grüß Gott.
Grüß Gott, Herr Pfarrer May. Ich habe die Enzyklika gelesen über die Hoffnung von dem Papst. Und das ist
wunderschön,
weil unser Glaube ist ja auch auf Hoffnung aufgebaut. Und der heilige Paulus, der gebraucht den Ausdruck Hoffnung und Glauben gleichwertig. Unser Glaube, der beinhaltet eine große Hoffnung. Und deshalb, wenn ich weiß, ich bin von Gott geliebt und ich hoffe, dass ich erlöst werde, das ist für mich ein großer Trost.
Oh ja, wunderschön.
Früher mal krank gewesen. Man hat festgestellt, als ich 25 Jahre alt war, dass ich auf der Entwicklungsstufe eines Kindes seelisch und körperlich war von einem, der 15 Jahre alt ist. Ich bin durch Zufall an eine Psychotherapeutin gearbeitet und die hat mir später nach 20 Jahren gesagt, sie tut ihre Arbeit, holt die Kraft aus dem Glauben.
Wunderschön.
Ja, das ist sehr interessant. Vor allen Dingen, da merkt man ja auch, dass die Hoffnung da ist und dass die Hoffnung mit dem Glauben ganz stark verwurzelt ist, Herr Pfarrer.
Oh ja, denn jetzt wäre schon wieder ein Vortrag wert, was zu erklären, was Glauben ist. Denn das ist für mich so faszinierend, nämlich der Glaube ist ja nichts, ist genau wie bei der Hoffnung, nichts Ungewisses, sondern es ist ja wirklich, dass Gott sich mir in meiner Seele zeigt, weil ich mein Herz öffne. Das ist ja der Schlüssel, schon wieder mein Herz, dass ich öffne für das Licht, für die Wärme. Und wenn ich ihn ja reinlasse, dann stellt sich er mir vor und nicht, dass ich mir vorstellen muss, wie er aussieht, sondern er zeigt sich mir, wie er ist. Ne? Diese Grunddefinition von Glauben, wie geht Glauben, dieses ich halte das Zeugnis von jemandem, den ich lieb habe, für wahr. Nein, dass dieses Wissen des anderen wird zu meinem Wissen, weil ich mein Herz öffne. Nicht, weil der mich von der Vernunft überzeugt hat, sondern weil ich ihn liebe. Und dann wird sein Wissen zu meinem Wissen. Und das gilt bei Gott auch. Wenn ich mein Herz für die Liebe öffne, wird das Wissen der Liebe, also Gottes Wissen, zu meinem Wissen. Und das ist doch klar. Das ist dann wieder dieses Überzeugtsein, dieses in der Personen, in dieser personalen Begegnung zu sein, dass er mich wirklich im Blick hat, dass er mich wirklich liebt und dass ich wirklich in diese Gewissheit komme, ja, überzeugt zu sein, dass ich geliebt bin.
Hm. Oh, ja. Überzeugung, und natürlich in der Überzeugung liegt auch immer die Wahrheit, ganz klar.
Oh ja.
Frau Götzen ist unsere nächste Anruferin. Grüß Gott, Frau Götzen.
Ja, grüß Gott, grüß Gott.
Frau Götzen aus Düsseldorf.
Ja, genau.
Hallo.
Ja, hallo. Ich rufe an eben auch zum Thema Hoffnung, weil ich habe im letzten Jahr ganz schön, bin ich runtergerutscht. Also einfach vom Körpergewicht, von der gesamten physischen Situation, aber auch von der psychischen und auch seelischen. Es geht einfach nicht mehr. Ich habe die Kraft nicht mehr zu vielen Dingen. Ich habe manchmal die Kraft nicht mehr, einfach einen Telefonhörer zu halten. Es sind da Störungen. Und die Leute, die früheren Freunde, das ist eben nicht so schön wie bei Nadine und ich weiß nicht, wie ihre Freundin hieß, dieses Morgens gucken. Und man weiß von Herz zu Herz, wie es dem anderen geht, auch wenn er anders geschminkt ist oder andere Strähnen hat. Bei mir ist es so, dass die Leute dann sagen, wir wissen nicht, wie wir dir helfen können. Also du in ein Heim passt du nicht und da willst du ja auch nicht hin und du hast ja immer tausend Ideen, du setzt das Heim auf den Kopf und die schmeißen dich raus. Und ich kriege mehr Vorwürfe indirekt. Ich kann einfach nur sagen, für mich ist die Hoffnung die einzige und wirkliche Hoffnung. Da könnte ich fast schon wieder weinen. Einfach das Herz Jesu. Ich spreche mit dem Herzen Jesu. Und das Herz Jesu spricht zu mir, weil er mich so nimmt, wie ich bin. Weil im Moment ist es so, dass 90% der Menschen, die mir dies und jenes doch besorgen und bringen und so, das wird schon gemacht, aber mit so einem leichten Naserümpfen, so ein bisschen, so hätte es nicht sein zu brauchen, hättest du bei Zeiten wirklich mal weltlich gelebt und nicht wieder geglaubt, der liebe Gott hält nichts vom Geld.
Frau Götzen, darf ich für meine Schülerinnen erklären, dass sie im Rollstuhl sind?
Ja, ich bin im Rollstuhl, stimmt. Ja. Seit dem dritten Lebensjahr. Und
dass die das wissen, die
vier, ja, auch, ne? Blind.
Ja, und dann, ich glaube, dann haben die auf einmal ein ganz anderes Bild, wenn die jetzt von ihnen sprechen. Was spürt ihr gerade?
Ich kann gerade die Leute überhaupt nicht verstehen, dass die Vorwürfe machen, weil das geht gar nicht. Das kann ich jetzt gerade überhaupt gar nicht nachvollziehen.
Also, dass die wirklich dann nur so indirekt Vorwürfe machen. Also, ich glaube, ich würde eher verzweifelt versuchen, wirklich nach einer Lösung zu finden und dann immer noch die Hoffnung zu behalten, dass irgendwie, dass es eine Lösung gibt, die dann zu ihnen passt und dass sie dann nicht irgendwann wirklich da sitzen und dann immer denken, ja, jetzt kommt jemand, aber eigentlich will der gar nicht.
Ich finde schlimm, dass die Menschen eine Person in so einer Lage einfach im Stich lassen. Einfach nicht bereit sind, zu helfen. Das ist für mich unverständlich. Seelisch zu helfen eben auch.
Ja, und den auch glücklich zu machen und dann nicht so traurig jetzt.
Mhm. Ich habe einen ähnlichen Fall gehabt von einer Frau. Frau Götzen, Sie hören noch mit, ne?
Ja.
Ja, gut. Einen ähnlichen Fall gehabt von einer Frau. Dann sagte sie, ging sie an eine, die konnte aber noch gehen, an eine, wie heißt das nochmal? So eine Rolltreppe. Und dann sagt sie, mir hat keiner geholfen. Und dann konnte ich ihr nur sagen, wissen Sie, dass die Leute Angst vor Ihnen haben? Beziehungsweise können Sie sich vorstellen, dass die Menschen Angst vor Ihnen haben, weil die eben so hilflos sind? Und dann sagte sie, wieso? Ich bin doch ganz normal. Na klar, war die Frau normal. Ja, und sie sind doch auch ganz normal.
Ja, ja.
Ja, sie sind auch ganz normal. Und sie spüren, wie unsere Kinder, ich sage schon selber Kinder, wie unsere Jugendliche ganz normal sind und das spüren. Das ist einfach dann eine Überforderung. Die Menschen fühlen sich dann hilflos und dann reagieren die so. Mhm. Ne, aber vom Herzen her, ne, die vier jetzt hier, die kennen sie gar nicht. Die kennen sie aber jetzt. Ne, und die spüren direkt, hey, was ist denn da los? Kann ja nicht sein. Jeder Mensch, so wie er ist, ja, den nehme ich erstmal so an, wie er ist. Und ich glaube, das ist etwas, was dann einfach durch die Jahre, glaube ich, abgenutzt wird, vielleicht bei den Menschen, wenn die eben diese Steine nicht aus dem Herzen bringen. Ne, wenn da nicht, wie man jetzt könnte man sagen, auf religionisch die Versöhnung kommt. Ne, aber es geht doch darum, dieses, ich will doch jedem gut und egal wer es ist. Ne, und ich denke, diese Gedanken sind so wichtig. Mhm. Ne, Frau Götzen, spüren Sie das, die Liebe von den Vieren?
Ja, sehr. Und ich fiel so gerne zurück.
Tut gut, ne?
So. Und bleibt weiter so.
Ja,
und
das machen wir.
Lernt weiter von eurem Pfarrer Mai.
Wir machen weiter. Ja. Ja, herzlichen Dank, Frau Götzen, für Ihren Anruf. Alles Gute nach Düsseldorf.
Ja, danke schön.
Tschüss. Tschüss, Frau Götzen, in die Nachbarschaft.
Ja, und jetzt ist Frau Weyer in der Leitung. Grüß Gott, Frau Weyer.
Grüß Gott, Herr Martin, Herr Pfarrer Mai, grüß Gott und auch an die lieben Kinder, auch grüß Gott. Ich
grüß Gott.
Hatte Hallo. Auch das Problem früher, dass ich ständig auf fremde Hilfe angewiesen war, wie Frau Götzen. Und das ist halt einfach entsetzlich. Sie hören mich jetzt nur sprechen. Meine Behinderung sieht man mir gar nicht mehr an. Ich sehe völlig gesund aus. Man hört nur noch die Sprache. Früher konnte ich nicht mal so sprechen, mich überhaupt nicht bewegen, nicht schlucken, gar nichts. Nur wie ich halt ins Bett gebettet wurde, so konnte ich liegen. Und was ich mir da alles anhören musste, ich kann Frau Götzen ganz gut verstehen, weil die Leute oft durch ihre Hilflosigkeit, da ist einfach das Selbstbewusstsein bei den meisten nicht groß genug und das lassen sie dann an die vermeintlich Schwächeren aus und die kriegen es dann zu spüren. Aber was ich eigentlich fragen wollte, weil ich da so oft an meine Grenzen stoße. Ich arbeite ehrenamtlich in einer psychiatrischen Klinik und da sind die Leute oft sehr hoffnungslos. Natürlich sind die Umstände oft sehr schwierig, aber trotz allem, ich habe selber erlebt, wenn die Hoffnung nicht da ist, geht gar nichts mehr vorwärts. Mhm. Und wie kann man jemanden, der, wenn man also merkt, in einem Seelsorgegespräch, da ist keine Hoffnung mehr vorhanden, wie kann, oder ist mangelt an Hoffnung, aber der Mensch ist selber gläubig, meint also, er hat Hoffnung, man merkt, aber dem ist nicht so. Was würden Sie da empfehlen, Herr Pfarrer Mai? Wie kann man da reagieren? Was kann man so einem Menschen sagen?
Bleiben Sie da. Bleiben Sie da. Und laufen Sie nicht weg. Genau was Sie eben erfahren haben am eigenen Leib, dass Sie das eben nicht tun, sondern dass Sie eben dann nur da sind. Sie müssen gar nichts sagen, sondern diese Menschen, sie bleiben dann nur an der Seite und spüren und folgen ihrem Inneren und spüren im Herzen, was ist jetzt? Und dann kann es nur sein, dass Sie dann die Hand nehmen von dem Patienten, wenn Sie das dürfen. Nur die Hand nehmen. Und gar nichts sagen. Sondern man muss dann praktisch so klein wieder, genau wie Sie wahrscheinlich auch dann das Sprechen lernen, wie Sie das Sprechen lernen mussten, haben Sie auch wahrscheinlich ganz langsam angefangen mit Vokalen, mit Silben, um dann ganze Sätze zu kommen, dass Sie praktisch so mit den Menschen die Sprache der Liebe neu lernen. Nein, dass sie über das, und zwar immer über dieses Vertrauen, dass sie wirklich fragen, spürst du mich gerade? Ist das echt oder ist das Einbildung? Nein, es ist echt. Ja, ich spüre dich. Ist das echt oder ist das Einbildung? Nein, es ist echt, ich spüre dich. Und so habe ich dich auch gern. Und dass dieser Mensch wieder mit jedem Atemzug neue Luft atmet. Ist das echt oder ist das Einbildung? Nein, ich spüre dich. Na, und dass man dann praktisch das über viel Zeit, wie das Sprache lernen, wie das Leben lernen, diesen Menschen dann langsam aufbaut in dieses Bewusstsein, ich bin liebenswert. Spüren Sie, was ich meine?
Genau, ich einfach auch, dass sie über die innere Kommunikation die Liebe spüren und erfahren von mir. Und nur so können sie auch sich bewusst werden, dass sie von Gott geliebt sind.
Genau, ganz genau. Ich habe mal einen Fall einer Schülerin gehabt, die hatte so einen inneren Zusammenbruch und war nur am Weinen und sich eingekauert. Und dann habe ich dann auch gefragt, soll ich rausgehen? Dann heb den Daumen. Und soll ich reingehen? Darf ich bleiben? Dann lass es. Ne? Und sie konnte mit diesen Zeichen, sie brauchte mir gar nicht sagen, aber ich durfte da bleiben. Ne? Und ich brauchte auch gar nicht sagen, aber ich durfte da bleiben. Und in dem Moment will ich auch gar nichts sagen. Weil in dem Moment des Schmerzes, dann helfen in dem Moment nicht Worte des Trostes, sondern nur dieses Dasein. Und das ist meine Sehnsucht, dass wir heute, alle, die Sie jetzt zuhören, meine Lieben, wir haben wirklich, das ist so schön in unserer Gruppe, in unserer Klasse und hier in unserer Schule, wie wir miteinander umgehen. Natürlich raufen wir uns auch schon mal, ist ja klar. Aber halt dieses Miteinander, dass wir das ehrlich ansprechen, dass wir da dran gehen, wie es uns wirklich geht. Dass wir dann versuchen, diese Steine aus dem Herzen zu bringen. Und dass wir das eben lernen. Und das wünsche ich mir, dass es Sie zu Hause eben wirklich aufbaut. Das ist unsere Jugend. Endlich mal ein Bild von Jugend, wo Sie denken, hey, das ist ja gar nicht so, wie man das hört. Mhm. Und wissen Sie, und genau da könnte ich schreien. Ich könnte die ganze Welt zusammenschreien. Heilige Vater hat in seinem Büchlein über die Hoffnung geschrieben, dass die Meinung eine Macht ist, der man sich unterordnet. Und diese Meinung zum Beispiel, die Jugend von heute, kriege ich die Krise. Kommen Sie in meine Schule und gucken sich das an. Sie hören das doch, wie unsere Jugend ist. Wie unsere vier hier sitzen, wie die sprechen, was die für eine Liebe im Herzen haben. So sind unsere Jugendliche. Und glauben Sie nicht den Meinungsmachern, diese Jugend gäbe es nicht. Genau wie Sie eben jetzt angerufen haben, Ihr Herz, Ihr Schmerz, Ihr Lebensschmerz sitzen ein ganzes Leben lang da und leiden in Ihrem Herzen. Und die Frau Götzen auch, dieses Leiden, ja, das weiß doch kein Mensch. Und doch leben Sie und doch sind Sie da und doch glauben Sie und doch geben Sie dadurch Zeugnis. Und dass wir uns so stärken, das stärkt unsere Kinder, sage ich schon wieder Kinder, das stärkt uns, Ihr Beispiel.
Ja, danke schön, Frau Weyer, für Ihren Anruf. Alles Gute für Sie.
Ihnen und einen gesegneten Sonntag.
Dankeschön.
Danke.
Herr Deuter ist der nächste Anrufer aus Singen. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott an alle. Ich habe mittendrin eine Sendung eingeschaltet und ich habe das Wort, also ich habe die Sendung gar nicht, also den Vortrag gar nicht gehört. Aber da, wo ich eingeschaltet habe, da war das zu hören, das Herz öffnen. Ja, das ist mein zentrales Thema, da ich seit einiger Zeit merke, spüre, dass mein Herz mein Leben lang verschlossen ist, verpanzert ist, dass ich total verpanzert bin. Und das macht mich so traurig, dass ich so von, das heißt nicht, dass ich keine Gefühle habe, sondern einfach in Kontakt mit Menschen, ich fühle mich so wie isoliert, wie nicht zugehörig, dazugehörig. Und da, wo Sie sagten, das Herz öffnen, da merkte ich, wie die Sehnsucht, wie der Schmerz eigentlich da ist, aber der einfach nicht durchkommt. Mhm. Und da suche ich, bin auf der Suche nach den Wegen, wie könnte ich diese Panzer ist nicht umsonst entstanden. Im Laufe der Zeit ist mir ganz bewusst geworden, warum ich so geworden bin, wie ich bin. Das hat etwas mit meiner Kindheit, mit der Schwangerschaft meiner Mutter zu tun. Und ich bin auf der Suche nach Wegen und Mitteln, wie das Herz Jesu einfach, wie ich möchte selber, sage ich, wie Jesus werden. Ne? Mhm.
Dankeschön, Herr Deuter. Also da möchte ich ganz gerne mal die Frage an unsere Jugendlichen weitergeben. Geht es euch nicht auch manchmal so, dass wirklich, ja, man wirklich dermaßen auf dem Schlauch steht und denkt, boah, es geht überhaupt nichts mehr?
Ja, also auch jetzt gerade, was er erzählt hat, dass es einfach, man muss wirklich fest dran glauben und die Hoffnung bewahren, dass man das schafft und dass man den Weg dahin findet. Und wenn man dann wirklich daran glaubt, dann entfernt man sich auch ein Stück von seinem inneren Panzer und sprengt den dann irgendwann. Weil dann wirklich, wenn die Hoffnung so stark ist, dass man das wirklich will und den starken Willen dazu hat, dann schafft man seinen Weg. Auch wenn man dann vielleicht ein bisschen kämpfen muss, aber dann hilft auch der Glaube Gottes dabei.
Bei mir ist das auch oft so gewesen, dass manche Situationen aufeinander kommen, es kommt einfach viel zu viel aufeinander und dann baut man so einen Schutzpanzer um sich rum, dass man in dem Moment einfach ganz bei sich ist und nicht weiß, wie man reagieren soll, was im Moment los ist, weil alles auf einen einstürzt sozusagen. Und was ich dann immer mache, ich versuche dann immer alles erstmal beruhen zu lassen, über alles erstmal nachzudenken, was überhaupt passiert ist. Und dann auf die Leute auch zuzugehen, zum Beispiel auf die Leute, mit denen man dann, die es schuld sind oder mit denen es zu tun hat, dass man halt so in sich gekehrt ist, einen Panzer aufgebaut hat, dass man halt mit denen redet und alles klärt. Und so versuche ich das immer mit mir dann ins Reine zu bringen alles.
Also ich denke, dass jeder mal einen schlechten Tag halt hat, wo er schlecht drauf ist. Und dann ist es auch okay, dass man mal ein bisschen schlechter gedraunt ist. Aber man sollte dann auch irgendwann sagen, jetzt reicht es und versuchen, die schlechte Laune rauszubringen und wieder glücklich zu werden.
Also ich denke halt auch, dass gerade dieser innere Panzer, man sollte zumindest versuchen, diesen inneren Panzer loszulassen, sich zu anderen Menschen gehen, in die Öffentlichkeit gehen, mit anderen Leuten sprechen oder einfach mal die Leute, die einem auf der Straße entgegenkommen, grüßen. Das wirft die Leute total aus ihrem inneren Panzer, weil damit keiner rechnet. Und es ist klar, es gibt dann am Anfang diesen Moment, wenn man diesen inneren Panzer loslässt, ist man unsicher, dann ist man nicht mehr geschützt. Aber dieses Risiko muss man eingehen, um sich öffnen zu können.
Deswegen bei uns ist das auch, also ich erlebe das oft, dass meine Eltern sagen mir mal, ja, grüß die Leute. Und für mich war das eigentlich mal selbstverständlich, das zu machen. Aber irgendwann denkt man sich dann, wenn man nie irgendwie einen netten Gruß zurückkriegt und einfach ignoriert wird, denkt man dann wirklich auch drüber nach, ob man noch grüßen soll. Aber ich habe dann eine Zeit lang auch immer gedacht, soll ich jetzt grüßen, soll ich nicht grüßen? Aber mittlerweile grüße ich dann einfach, weil dann denke ich mir auch so, ja, wenn ich grüße und keinen Gruß zurückkriege, habe ich wenigstens gegrüßt. Dass ich wenigstens für mich sagen kann, ich habe gegrüßt. Wenn mir jemand nicht zurückgrüßen möchte, dann ist das auch für ihn okay, weil er das nicht wollte.
Toll. Ja, danke schön, Herr Deuter. So viel Zuspruch, was Sie jetzt bekommen haben. Ja. War das eine Hilfe für Sie?
Ja, das ist, tangiert mich an einigen Stellen. Mhm. Und das ist, wie soll ich sagen, das, was mich so betroffen macht, das ist kein Ereignis von gestern, sondern das ist ein Ereignis, das so weit zurückliegt.
Ja.
Und das eine lange Zeit braucht, eigentlich auch den zu lösen.
Ja.
Darf ich? Gerne. Darf ich noch was
natürlich,
sagen?
Natürlich.
Und zwar gerade sowas, ne? Wenn Sie dann diese Sehnsucht haben, wer es so ganz, ganz lange zurück ist. Und Sie sind doch getauft, beziehungsweise Katholik, dass Sie die Beichte kennen. Na, und die Beichte ist gerade ein Punkt, wo es da um Heilung geht. Nicht den zweiten Punkt mit dem Gericht, dem ersten Punkt mit dem Gericht, das ist klar, das wissen wir alles. Aber mit dem zweiten Punkt, die Heilung, da bitte ich Sie, das bei einem Priester einmal in das Wort zu bringen, wo Sie das auch sagen dürfen, sagen, darf ich Ihnen mein Leben bringen? Denn es geht darum, dass Sie dann mit Christus durch diese Liturgie der Versöhnung, das ist ja das Phänomenale an unserem Glauben, durch die Liturgie der Versöhnung, gehe ich in den zeitlosen Raum Gottes. Und dann gehe ich mit Christus an den Punkt, wo Sie sagen, da war damals die Verletzung. Dann gehe ich mit ihm genau an den Punkt. Man könnte sagen, wie eine Zeitreise. Das ist aber real. Das ist nicht, weil ich mir das einbilde, sondern weil das real ist. Weil es bei Gott keine Zeit gibt. Und dass sie ganz bewusst, so wie unsere Jugendlichen ihnen das gesagt haben, ich habe das denen nicht vorgesagt, das haben die aus ihrem Herzen so geantwortet. Dass wir wirklich mit dieser Entschlossenheit rangehen und sagen, ja Vater, ich gehe jetzt mit dieser Verletzung in die Beichte durch dieses Sakrament der Versöhnung, eben mit Christus ran an diesen Punkt und dann ist die Wunde sauber. Darum geht's mir. Dann ist die Wunde sauber, dann ist die Wunde rein. Und dann legen sie den Verband des Schweigens drüber. Und bis sie dann nach einer Woche wieder den Verband wechseln und sagen, Jesus, ich bring dir die Wunde wieder, dann wird sie wieder gereinigt und so kann sie peu à peu, also immer mehr dann auch zusammen heilen, eben von innen nach außen und wirklich heil werden. Okay?
Wunde reinigen, dann nochmal zum Priester und nochmal zu beichten.
Immer wieder, mit viel Geduld. Ich habe Situationen gehabt, wo ich über Jahre lang wo ich gespürt habe, da ist wie eine Betondecke, aber aber über Jahre hat sich dann auf einmal dann ein Loch gebildet. Man könnte sagen, also mit der Technik würde man sagen, wie mit der Hilti so ein Loch reingebohrt, aber das dauerte lange. Aber wenn das Loch da ist, und dann auf einmal war der Pack an da, dass man eben dieses Dynamit der Liebe Christi reinbringen konnte und dann war die Betondecke weg. Ich verspreche es Ihnen, dass alles, es gibt wirklich gar nichts, was der Herr nicht heilen könnte.
Mhm. Gut, danke schön, Herr Deuter. Alles Gute für Sie. Ja, Herr Pfarrer May, die Zeit neigt sich nun doch ganz langsam dem Ende zu. Ich würde ganz gern noch so eine Abschlussrunde machen. Wie geht Hoffnung? Legt mal los.
Ja.
Oh.
Mm.
Oh. Oh. Also ich fange mal an.
Ja, das ist eine gute Idee.
Also Hoffnung hat für mich was mit ganz viel Mut zu tun und mit auch mit Ermutigung. Das ist für mich Hoffnung.
Schön.
Ja, also für mich ist Hoffnung, an was zu glauben und darin bestärkt zu werden, dass andere mich wirklich lieben und mir zur Seite stehen und zusammen mit mir diese Hoffnung erhalten, dass ich meine Ziele erreiche oder irgendetwas anderes.
Ja, für mich ist es einfach, ja, ich weiß einfach nicht, wie ich das jetzt beschreiben soll. Denn ich denke, Hoffnung ist bei jedem anders. Jeder empfindet Hoffnung anders, jeder erfüllt diese Hoffnung anders. Deswegen, ich kann das nicht so beschreiben in Worten.
Hast du ein Bild? Hast du eine Pflanze? Hast du eine Eigenschaft von irgendeinem Tierchen? Das ist immer so schön, aus der Natur mal zu überlegen, was es für Bilder gibt. Das mache ich immer so gerne. Ist das wie ein Teddybär oder ist das wie eine Mücke? Nein. Überleg nochmal, ne?
Ja, ich Leonie. Überlege noch. Ja, Hoffnung ist gerade auch der Zusammenhalt für mich, auch zusammen stark sein, dass man nie alleine ist, dass man weiß, dass andere da sind, dass man auch nie den Glauben verliert, dass niemand da ist, weil es ist immer jemand da und da sollte man auch immer dranbleiben und niemals hoffnungslos werden, weil man muss immer Hoffnung haben, weil es ist immer jemand da, der einen liebt.
Okay, jetzt habe ich eine bessere Idee, das zu beschreiben. Nadine hat mich da gerade drauf gebracht. Und zwar... die Hoffnung, man sollte die einfach nie aufgeben, denn es ist immer jemand da, man sieht ihn nicht immer direkt. Man muss nach diesemjenigen suchen, man muss nach ihm Ausschau halten, man muss die Augen offen halten, man muss die Ohren offen halten, man muss seine Umgebung wahrnehmen.
Mhm.
Und einfach daran glauben, dass es denjenigen gibt.
Und offen sein.
Und offen sein.
Und offen sein dafür, dass man... wenn man gerade in einer Situation ist, wie eben diesen Panzer, einfach offen sein, mit jemandem darüber reden zu können, diesen Schmerz los wird und mit jemandem, der einem hilft, diese Hoffnung wieder zu bekommen. Dass halt alle offen dafür sind.
Ja, ich glaube, es schafft auch keiner allein halt, diese Hoffnung zu bekommen.
Mhm. Also bei mir ist es so, ich komme von dieser Definition ja auch nicht weg, dieses Gewisssein, geliebt zu sein. Ja, und das ist, und was für mich dann nochmal wichtig ist, was dazu gehört, und zwar in allen Situationen meines Lebens, in allen Situationen, dass ich jetzt überzeugt bin, dass Gott mich liebt. Auch wenn ich traurig bin, dass ich überzeugt bin, dass Gott mich liebt, dass wenn ich gesündigt habe, dass ich überzeugt bin, dass Gott mich liebt, dass wenn ich total glücklich bin, dass ich überzeugt bin, dass Gott mich liebt. So wirklich in jeder Situation. Und das ist ein Prozess, der dauert auch Jahre, dass ich dann wirklich auch erkenne, was ist mein Dickkopf? Was muss ich unbedingt haben und was eigentlich überhaupt nicht nötig ist, wo ich mich aber dranhänge, und wenn ich das nicht habe, bin ich dann wieder traurig. Ja, was ich aber wirklich ablegen darf, eigentlich ablegen muss, damit ich in die Freude komme, damit ich in den Frieden komme, damit ich glücklich bin. Das alles zu lernen, auch dieser Prozess, auch in diesem Ablegen und in dieser Auflehnung, dass ich auch da weiß, ich bin gewiss, dass Gott mich liebt. Ne? Spürt ihr, was ich meine? Wirklich auch in jeder Phase des Trainierens, mal mit Zerrung, mal mit Muskelkater, ne, dass das auch okay ist. Dass das auch in der Ordnung ist. Ne? Dieses nicht, oh, hab ich mir was falsch gemacht. Franz von Sales, der hat den Begriff vom Gleichmut gebracht. In jeder Situation, in diesem heiligen Gleichmut. Und man könnte es anders formulieren, diese Hoffnung, dieses Gewisssein, dass ich geliebt bin, in jeder Phase, in jeder Ausbildung, in jeder Bildung meiner Lebensphase. Und das ist für mich noch wichtig. Mhm. Aber Nadine wollte noch ein Wort sagen, ne?
Genau, und zwar hatten wir in der damaligen Sendung schon mal gesagt, ich finde, das passt jetzt relativ gut zu dem Öffnen und Panzer um sich rum, wie Leonie eben gesagt hat, dass man erstmal denjenigen finden muss, dem man gut vertrauen kann, dem man sich öffnen kann, dem man zusammen Hoffnung bekommen kann. Da diesen Spruch, jeder Mensch hat ein Päckchen an sich und man muss denjenigen finden, der auch eins hat und der deins dann mitträgt.
Boah, schön.
Ja, okay, die Zeit rast jetzt zu Ende. Danke euch, dass ihr mitgemacht habt, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier bei Radio Horeb über das Thema, wie geht Hoffnung, überhaupt zu sprechen, weil es ist, glaube ich, ja gar kein einfaches Thema. Und liebe Zuhörer, wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal hören möchten, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt, rufen Sie an unseren CD-Dienst 08323 9675120. Und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, bitte vorab 0049 wählen. www.horeb.org, das ist unsere Internetadresse. Dort gibt es alle Informationen und dort können Sie sich auch die Sendung auf Ihren Computer herunterladen. Herr Pfarrer May, darf ich Sie ganz kurz um ein Gebet und um den Segen bitten?
Ja, das machen wir gerne. Wir haben schon bei den Händen. Beten wir. Vater unser? Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Der Herr sei mit euch
und mit deinem Geiste.
Und so segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Amen. Gelobt sei Jesus Christus
in Ewigkeit. Amen.
Amen. Praise the Lord.
All the time.
All the time.
Praise the Lord.
Alles Gute.
Alles Gute. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.